Wir sind mitten in der Serie Esra und sehen, wie sich da etwas Aufregendes ereignet, ein Aufbruch, eine Rückkehr, eine Bewegung der Erneuerung. Viele Juden haben nach der Katastrophe des Exils neue Hoffnung geschöpft. Sie sind aus dem Exil nach Jerusalem zurückgekehrt und sie investieren sich nun in den Bau, in den Wiederaufbau des Tempels. Fantastisch, läuft alles wunderbar, oder? Alles Paletti, alles super. Nicht ganz. Schon bald entsteht Widerstand. Und wir sehen hier ein wichtiges Prinzip, dass Erneuerung Widerstand erzeugt. Das ist fast so gegeben wie die Nacht, die auf den Tag folgt. Immer wenn Gottes Sache voranschreitet, erzeugt sie Widerstand. Das ist das Erste, was wir heute lernen. Sehnst du dich nach geistlicher Erneuerung, dann bereite dich auf Widerstand vor. Erneuerung erzeugt Widerstand. Ich möchte aus Esra 4 die Verse 1 bis 6 lesen. Wir werden dann anschließend durch die drei Kapitel 4 bis 6 gehen. Da kann ich nicht alles lesen, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir steigen einmal ein mit den ersten 6 Versen. Und die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Verbannung dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Da traten sie an Zerubabel heran und an die Familienhäupter und sagten zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir verehren euren Gott wie ihr. Und wir opfern ihm seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assur, der uns hier heraufgeführt hat. Zerubabel aber und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels sagten zu ihnen: Es ist nicht an euch, sondern an uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen. Denn wir allein werden für den Herrn, den Gott Israels, bauen, wie König Kyros, der König von Persien, es uns befohlen hat. Und so geschah es, dass das Volk des Landes die Hände des Volkes von Juda erschlaffen ließ und sie vom Bauen abschreckte. Und sie bestachen Ratgeber gegen sie, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte und bis zur Königsherrschaft von Darius, dem König von Persien. Und unter der Königsherrschaft des Xerxes, zu Beginn seiner Königsherrschaft, schrieben sie eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Was ist die Situation, in der wir uns hier befinden, zu Beginn des 4. Kapitels von Esra? Der Grundstein für den Bau des zweiten Tempels, der ist gelegt worden. Das Volk des Landes wird hier erwähnt. Die kommen nun zu den Führern und sagen: Wir möchten gerne mitbauen, wir möchten euch mithelfen. Und jetzt sagen Zerubabel und Jeschua: Das geht nicht, ihr könnt uns nicht mithelfen, das ist nicht eure Sache. Wieso wird dieser Volksgruppe das nun verwehrt? Es ist doch toll, dass sie mithelfen möchten. Es ist eine gute Sache. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das erzeugt ja dann den ganzen Widerstand in der Folge. Nun ist es wichtig zu wissen, was mit dem Volk des Landes genau gemeint ist für eine Volksgruppe. Dazu müssen wir ein bisschen zurückblenden. Das sind die Bewohner des nördlichen Teils Israels, des Nordreiches des ehemaligen. Das ist ja nun zur Zeit Esras zerstört. Und als dieses erobert worden ist, das lesen wir in 2. Könige 17, hat der König von Assur, der eben das Nordreich erobert hat, andere Volksgruppen dort angesiedelt. Die Israeliten zerstreut in die Verbannung und andere Volksgruppen angesiedelt. Aus Babel, Kuta, Ava, Hamat, Sepharvaim, von überall hat er die hergebracht. Also das haben nicht erst die Sowjets gemacht, das war schon früher so, Teile und Herrsche. Und an der Stelle der Israeliten siedelte er diese in den Städten Samarias an. Und diese nahmen Samaria in Besitz und wohnten in den Städten Samarias. In der Anfangszeit aber, als sie dort wohnten, fürchteten sie den Herrn nicht. Sie kannten ihn ja nicht. Und so ließ der Herr Löwen auf sie los und diese rissen sie. Das ist jetzt ziemlich dramatisch. Und das war wirklich ein großes Problem. Das haben sie dann dem König von Assur gemeldet. Wir können nicht hier wohnen, da das ist voller Löwen, die fressen uns. Und der hat dann einen Priester geschickt. Einen Priester, die ich von dort in die Verbannung geführt habe, der soll dorthin gehen, damit man hingehen und dort wohnen kann. Das ist dann der Befehl des Königs von Assur. Und er soll sie das Recht des Gottes des Landes lehren. Da kam einer von den Priestern, die man aus Samaria in die Verbannung geführt hatte, ließ sich in Bethel nieder und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Interessant. Der König von Assur schickt wieder einen Priester und er lehrt diese Leute, dass sie Gott kennenlernen. Und sie lassen sich darauf ein, das sagen sie ja eben später auch Zerubabel und Jeschua, ja, wir beten denselben Gott an wie ihr. Das ist ja super, das ist ja toll. Das Problem ist nur, und das lesen wir in den Versen 33 und 41, und so fürchteten diese Nationen den Herrn und dienten zugleich ihren Bildern, ihren Göttern. Es kommt da zu einer Vermischung, zu einer Form von Synkretismus, verschiedene Religionen, die sie vermischen, verschiedene Gottheiten, die sie anbeten. Sie beten zwar Gott an, aber zugleich auch andere Götter, bis auf den heutigen Tag hält der Schreiber der Königebücher fest. Und das ist das Problem. Zerubabel und Jeschua erkennen dies. Ja, ihr betet unseren Gott an, aber nicht nur, ihr habt auch andere Götter. Und darum geht es nicht, dass ihr am Bau des Hauses Gottes mithelft, sagen sie. Kleine Klammerbemerkung, diese Volksgruppe, die hier als Volk des Landes bezeichnet wird, die begegnen uns im Neuen Testament wieder als die Samariter. Und das erklärt diesen Konflikt, diese Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern. Das geht auf diese Begebenheiten zurück, die ich hier kurz aufgezeigt habe. Wäre ein anderes Thema, wie Jesus dann den Samaritern begegnet ist. Aber hier sehen wir eine erste Versuchung, in der wir Widerstand erfahren können, ist Kompromissbereitschaft und Verwässerung. Das kann ein Werk zum Erliegen bringen. Das ist kein fester, kein konfrontativer Widerstand, das ist eher weicher Widerstand. Und wir können uns fragen, ja, wo lauert diese Gefahr für uns? Dass wir zentrale Glaubensüberzeugungen verwässern. Gott sagt in seinem ersten Gebot, ich allein bin euer Gott und ihr sollt keine anderen Götter neben mir anbeten. Wo sind andere Götter in meinem Leben? Oder wo können solche entstehen? Wo stehen wir in dieser Gefahr? Ich möchte ein Beispiel nennen. Es gibt unter Christen die Diskussion, ob es reicht, Jesus nur als Erlöser zu bekennen und nicht auch als Herr. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, also was ist das Problem damit? Natürlich, Jesus ist unser Erlöser, aber warum ist es so wichtig, ihn als Herrn zu bekennen zugleich? Ich sage, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn Jesus lediglich mein Erlöser ist, dann mache ich ihn, dann degradiere ich ihn letztendlich zu meinem Bedürfnisstiller. Und vielleicht noch zu meinem Therapeuten, der mich erlöst aus meinen Nöten, aus meinen seelischen Knörzen oder was auch immer. Ja, das ist ja heute gang und gäbe, ich brauche meinen Therapeuten oder was hast du für einen Therapeuten, welcher ist meiner? Aber Jesus ist mehr als das. Wenn ich das mache, dann bleibe ich schlussendlich selbst König in meinem Leben. Dann bleibe ich Herr, mein Selbst, mein Ego bleibt auf dem Thron. Darum ist auch das Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, so wichtig. Er ist mein Erlöser und mein Herr. Er ist mein Herr und mein Gott. Denn Gott allein will angebetet werden und duldet keine anderen Götter neben sich. Die Gegner wenden weitere Strategien an. Wir lesen in den Versen 4 bis 6 in jedem Vers von einer Strategie. Im Vers 4 sehen wir, wie sie die Hände der Juden schlaff machen und sie erschrecken, also sie machen ihnen Angst und entmutigen sie. Im Vers 5 heißt es, sie bestechen Ratgeber, die sie aussenden, sogar an den Königshof wahrscheinlich. Und im Vers 6, da kommt es brieflich dann direkt zu Verleumdung und politischer Agitation. Ich weiß nicht, was du davon schon erlebt hast, Entmutigung, Angstmache. Wie können wir gut damit umgehen? Vielleicht hast du auch schon einmal erlebt, dass dich falsche Ratgeber verwirrt haben. Du plötzlich nicht mehr sicher warst, auf welche Stimme du hören sollst. Und was ganz schmerzhaft ist, wenn man selbst verleumdet wird, wenn gegen einen intrigiert wird. Vielleicht haben einige von euch auch schon solche Erfahrungen gemacht. Das kann sehr schmerzhaft und herausfordernd werden. Und auch für die Israeliten wurde die Situation nun sehr kritisch. Wir lesen im Vers 24 zum Ende des Kapitels: Darauf wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Königsherrschaft von Darius, dem König von Persien. Das traurige Resultat, das Werk Gottes, das Werk am Haus Gottes kam zum Stillstand. Viele, fast 20 Jahre lang, haben es die Widersacher geschafft, den Bau zu unterbrechen. Die Verse 6 bis 23 im vierten Kapitel hier, die sind ein Einschub, da wird ein Briefwechsel beschrieben. Das ist aber ein späterer Briefwechsel, darum auch die verschiedenen Königsnamen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber Esra scheint hier diesen Briefwechsel, das ist späteres Material, eingefügt zu haben, um zu zeigen, genauso war es auch in den Tagen Zerubabels und Jeschuas, als sie den Tempel wieder aufbauen wollten. Einfach, falls du das mal noch genau nachlesen möchtest, damit du da auch den Faden behältst. Es ist wie eine Illustration, wir verwenden in Predigten auch Illustrationen, aber hier macht Esra das und er sagt, ja, so war das dann auch wieder, aber jetzt ist es auch so gewesen. Ja, Konflikte, Widerstand, das kann zum Stillstand auch bei uns im Gemeindebau führen. Und das ist immer ein Sieg des Feindes. Wenn der Bau des Hauses Gottes zum Stillstand kommt, dann hat der Feind einen Erfolg errungen. Und das können äußere Widerstände sein, aber ebenso oft können auch Konflikte, Streitereien innerhalb der Gemeinde zum Stillstand führen. Und es ist spannend, Roland beschäftigt sich im Moment intensiv mit der Geschichte der FEG Wiel und er wird uns das auch noch aufzeigen können, dass Streitereien gerade auch in der Leitung der Gemeinde einen direkten, einen negativen Einfluss auf die Gemeinde gehabt hatten. Stillstand in der Entwicklung, im Bau der Gemeinde. Und darum haben wir als Gemeindeleitung uns vorgenommen in der letzten Retrette, wir haben gesagt, es ist so wichtig, dass wir wachsen in der Konfliktfähigkeit, in der Transparenz, dass wir einander ehrliche Feedbacks geben, dass wir eine Fehlerkultur leben, wo Fehler auch angesprochen werden dürfen, wo wir Korrektur entgegennehmen und einander auch geben. Denn Konflikte können zum Stillstand führen. Auch wenn man einfach die Faust im Sack macht, stillschweigen, ungeklärte Konflikte können ebenfalls zum Stillstand führen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hierin wachsen. Wir versuchen es, gebt uns gerne Feedback dazu. Wir müssen hier wachsen. Zurück zu Esra. Im 5. Kapitel erfahren wir, wie die Juden mit dem Widerstand umgegangen sind. Es geschieht ein Zeitsprung. Kapitel 5 und 6 beschreiben nun, wie sie den Bau wieder aufnehmen und vollenden. Also das ist fast 20 Jahre später. Und hier können wir viel von den Juden lernen, von ihrer Reaktion auf den Widerstand. Auch in Kapitel 5 wird wieder ein Briefwechsel geschildert, der folgt demselben Muster wie derjenige in Kapitel 4. Widersacher tauchen auf. Dieses Mal heißen sie Tattenai, Shethar Bosnai. Sie stellen das Recht auf den Wiederaufbau des Tempels in Frage. Sie schreiben an den Königshof, dieses Mal an Darius. Aber dieses Mal lassen sich die Juden nicht entmutigen. Sie bauen weiter. Was waren Schlüssel ihrer Widerstandskraft? Dass sie den Tempel weiter und schlussendlich ganz aufgebaut hatten. Der erste Schlüssel liegt in ihrer festen Identität begründet. Sie wissen, wer sie sind und wem sie dienen. Ich greife den Vers 11 heraus. Das ist im Brief der Gegner beschrieben und folgendes gaben sie uns zur Antwort, die Juden. Wir sind die Diener des Gottes des Himmels und der Erde und wir bauen das Haus wieder auf, das früher vor vielen Jahren erbaut worden ist und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hatte. Sie waren sich ihrer Identität bewusst, woher sie kamen, aus welchem Volk, mit welcher Geschichte. Wir haben einen großen König gehabt, der hat diesen Tempel gebaut und wir leben in dieser Kontinuität, in dieser Tradition und wir bauen wieder auf. Aber noch wichtiger, sie wissen auch, welchem Gott sie dienen. Und das ist nicht einfach irgendein Lokalgott, ein Wettergott, Kanaans. Nein, das ist der Gott der Himmel und der Erde. Der Höchste, der Allmächtige, diesem Gott dienen wir. Und wenn ich darin verankert und verwurzelt bin, dann brauche ich menschliche Herrscher nicht zu fürchten. Das ist einfacher gesagt als getan. Aber hier schaffen die Ältesten der Juden es, gelassen zu bleiben gegenüber menschlichen Regierungen und Autoritäten. Indem sie wussten, dass sie Diener Gottes und nicht von menschlichen Herrschern abhängig waren, bewahrten sie sich eine innere Freiheit und Gelassenheit. Natürlich, das ist zuerst eine innere Freiheit, aber die ist ganz entscheidend wichtig. Sie waren innerlich nicht abhängig von politischen Entscheidungen, äußerlich schon, natürlich. Wenn der Herr da in fernen Persien etwas befiehlt, mussten sie sich auch daran halten. Aber da half ihnen ein zweiter Schlüssel. der ihre Widerstandskraft stärkte, und das war ihr Vertrauen in die Möglichkeiten ihres Herrn und Gottes. Hier kommen die Botschaften von Haggai und Zacharia ins Spiel. Da hat Adrian letzten Sonntag darüber gepredigt. Die haben den Blick des jüdischen Volkes wieder auf Gott gerichtet. Und Haggai, der Prophet, und Zacharia, der Sohn des Ido, die Propheten weissagten im Namen des Gottes Israels. Und so weiter. Und dann beginnen sie wieder zu bauen. Und die Propheten Gottes, sie unterstützen sie auch darin. Das ist zu Beginn von Esra 5 und zum Ende von Esra 6 heißt es noch einmal: Und die Ältesten der Judäer bauten und sie kamen gut voran durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohns von Ido. Und sie bauten und vollendeten den Bau nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und so weiter und so fort. Sie hatten einen klaren Fokus. Durch das Wort der Propheten richteten sie ihren Fokus auf Gott und nicht auf politisches Geplänkel. Und dadurch waren sie stark im Bau des Tempels. Und ein dritter Schlüssel half ihnen dabei, den finden wir bei Nehemia. Dort wiederholt sich die ganze Geschichte noch einmal. Mit dem Widerstand, mit Briefen, fast dasselbe Muster, mit ein bisschen Variation, aber es ist immer wieder ähnlich. Und Nehemia, er bewaffnet dann die Leute, die Hälfte stellt er ab als Wachen, die andere Hälfte soll bauen, dort ging es um die Stadtmauer. Aber Nehemia sagt auch, unser Gott wird für uns kämpfen. Da, unser Gott wird für uns kämpfen. Und Nehemia erinnert sich darin auch an den Exodus, an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, als Mose am Schilfmeer den Israeliten zurief, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. Der Herr wird für euch kämpfen. An das müssen wir uns immer wieder erinnern. Die Herausforderung ist dann einfach, dass wir uns selber still verhalten. Was bedeutet dies? Der Verzicht, selber zu kämpfen, das ist manchmal ganz schön schwierig. Aber dann kann der Herr kämpfen. Hier äußert sich das darin, dass die Ältesten Israels sich ganz auf den Bau, auf ihren Auftrag fokussiert haben und sich gar nicht auf die politischen Geplänkel eingelassen haben. Ich fasse es zusammen, wie du deine Widerstandskraft trainieren kannst. Der erste Punkt, sei dir deiner Identität als geliebter Sohn, als geliebte Tochter Gottes des Höchsten bewusst und stärke diese. Das macht dich unabhängiger gegenüber menschlicher Einflussnahme. Zweiter Punkt, stärke dein Vertrauen in die Möglichkeiten unseres Gottes. Die Verinnerlichung und das tiefe Nachdenken über Gottes Charakter, über seine Verheißungen, sein Werk in der Geschichte, das wird dies bewirken, das wird dein Vertrauen festigen und stark machen. Und darum ist es unerlässlich, sich tief von der biblischen Botschaft durchdringen zu lassen. Dass mein Inneres, mein Herz, meine Gefühle, mein Denken, dass das alles geprägt und geformt wird vom Denken Gottes, von seinem Handeln, von seinen Möglichkeiten. Und erinnere dich immer wieder daran, wie Gott für sein Volk und auch für dich gekämpft hat. Und lass uns diese Erinnerungen miteinander teilen zur Ermutigung. Darum die Frage für das Open Mic: Wo hast du im Erleben von Widerstand erfahren, dass du dich still verhalten konntest, weil Gott für dich gekämpft hat? Weil er gekämpft hat. So können wir unsere Widerstandskraft trainieren. Und in Esra 6, ich muss weitergehen, da erfahren wir, wie Gott das Blatt wendet. Darius, der Perserkönig, stellt sich in seiner brieflichen Antwort klar und deutlich auf die Seiten der Juden. Er hat nachgeforscht, er hat das Kyros-Edikt ausgegraben aus den Archiven und hat gesagt, da steht es geschrieben, also, sie müssen unterstützt werden. Und sie können den Bau des Tempels tatsächlich vollenden. Und wir lernen hier, für den Umgang mit Widerstand, dass Gott in seiner Souveränität den Widerstand zu unserem Besten wendet. Er hat es bei Josef getan. Josef, der am Ende der Geschichte zu seinen Brüdern sagt, nicht vorher, aber am Ende sagt er es: Ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Was für eine Aussage. Und auch die Israeliten zur Zeit Esras können es bezeugen. Da dieser Tattenai und seine Kumpanen, die haben Böses geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Schlussendlich mussten sie den Bau sogar finanziell unterstützen, weil es Darius befohlen hatte und sie waren abhängig von diesem menschlichen Herrscher. Und sie mussten sogar Geld geben für den Bau des Tempels der Judäer. Was für eine Demütigung für diese. Und was für eine Ermutigung für das Volk Gottes. Wo bist du mit Widerstand konfrontiert? Lass dich ermutigen. Gott wird es dir zum Besten dienen lassen. Das zweite Learning, die Überwindung von Widerständen, führt zu großer Freude. Im letzten Vers von Esra Kapitel 6 lesen wir, sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freude, denn der Herr hatte sie mit Freude erfüllt. Der Tempelbau, Wiederaufbau war gelungen und natürlich, das freute sie. Halleluja! Ich habe noch nie einen Tempel gebaut, aber ich besteige immer wieder Berge. Und wenn ich es geschafft habe, den Widerstand, den mir der Berg bietet, zu überwinden und ich auf dem Gipfel ankomme, dann überkommt mich Freude, eine tiefe, innere Zufriedenheit und Freude. Das wäre nie dasselbe, wenn ich einfach mit dem Helikopter rauffliegen würde und mich auf dem Gipfel absetzen lassen würde. Das wäre auch schön. Aber diese Freude, die kommt davon, dass ich einen Widerstand überwunden habe. Wenn du Widerstände überwindest, führt das zu Freude und es führt zu größerer Stärke. Das ist ganz interessant. Durch das Dranbleiben wurden die Juden stärker. Wir haben gelesen in Kapitel 4, Vers 4, dass die Widersacher die Hände des Volks von Juda erschlaffen ließen und sie vom Bauen abschreckten. Schlaffe Hände, ein wunderbares Bild dafür für Entmutigung und Kraftlosigkeit. Und am Ende, Esra 6, 22, lesen wir, dass ihre Hände gestärkt wurden. Von schlaffen Händen zu starken Händen. Ermutigt, anzupacken, weiterzugehen. Die Überwindung von Widerstand macht dich stärker. Ich bin am Ende von Kapitel 6 angelangt und somit auch langsam am Ende meiner Predigt. Wenn du dich mitten im Widerstand befindest, möchte ich dich ermutigen. Wenn du merkst, das zehrt, meine Kräfte lassen nach, ich komme an Ende, ich werde kraftlos. Wenn du vielleicht tatsächlich verleumdet wirst und du dich fragst, wie kann ich dann mich wirklich stärken in Gott, dann lies mit mir diese Verse aus Hebräer 12 und richte den Blick auf Jesus, der, der vollkommen überwunden hat, der Widerstand erfahren hat, der verleumdet wurde und der da durchgegangen ist. Und das kann uns zum Trost werden, sein Vorbild. Im Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Schaut auf Jesus. Er ist verleumdet worden. Er ist angefeindet worden von sündigen Menschen. Selbst wir waren Feinde und haben ihn mit Füßen getreten. Doch er hat das auf sich genommen. Er hat sich nicht abbringen lassen von seinem Weg. Ist ans Kreuz gegangen, hat diese Schande auf sich genommen, um sich ein Volk zu erlösen, um sich uns zu erlösen. Wie hat er das geschafft? Er hat die Freude im Blick behalten. Er hat nicht so sehr auf das Kreuz geschaut, sondern auf die dahinterliegende Freude. Das hat ihm die Widerstandskraft gegeben. Er hat gewusst, ich werde sitzen zu Rechten Gottes wieder. Die Verherrlichung wird kommen. Ich muss da durch. Dies ist der Weg und der führt in die tiefsten Tiefen. Aber ich werde hinten rauskommen und verherrlicht werden. Und werde die Gemeinschaft mit Gott genießen. Aber nicht nur das. Ich werde dann auch die Gemeinschaft mit der Schar der Erlösten genießen. Mit dem Volk, das ich mir erlösen werde. Durch diese Tat. Aus Liebe hat er es getan. Zu denen, die er erlösen will. Und so hat er uns erlöst, durch sein Werk am Kreuz. Und das kann uns Trost schenken, wenn wir selber in Schwierigkeiten sind. Das kann uns ermutigen und Kraft schenken, dran zu bleiben, den Weg zu beenden. Weil auch wir um die Freude wissen dürfen, die uns erwartet. So lasst eure Hände nicht erschlaffen, sondern werdet stark im Herrn. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir auf dich sehen können. Egal in welcher Situation wir sind. Wenn es rund läuft, Halleluja, ich danke dir. Aber wenn wir Widerstand verspüren, dann wollen wir erst recht auf dich sehen. Im Vertrauen darauf, dass du für uns alles zum Besten hinausführen wirst. Dass wir dieses Ziel der Gottesgemeinschaft in der Herrlichkeit ebenso wie du erreichen werden. Und dass dein Reich gebaut wird, weil es unüberwindlich ist, weil du selbst dafür garantierst, du hast die Pforten der Hölle in ihre Schranken gewiesen und sie können dein Reich, die Gemeinde nicht überwinden. Ich danke dir für diese Perspektive und ich bitte dich um Stärkung und Ermutigung dort, wo wir kraftlos und mutlos zu werden drohen, dass du mit deiner Ermutigung uns begegnest. Danke, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können, weil wir wissen, dass du für uns gekämpft hast, für uns kämpfst und weiter für uns kämpfen wirst. Amen.